Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Mein Name ist Richard Heinrich. Ich spreche heute mit meinem Freund und Kollegen Wolfgang Bircher, Professor am Institut für Philosophie. Und zwar unterhalten wir uns über Technik, Philosophie und Technik. Das ist also eine Folge in der Serie der Werkstattgespräche, nicht Porträt einer einzelnen philosophischen Persönlichkeit, sondern auf ein Thema orientiert. Eine Motivation für uns, dieses Gespräch zu führen, war eine Tagung, die im Jänner dieses Jahres 2001 stattgefunden hat, ein internationales Symposium zu dem Thema Kunstzeichentechnik, das Wolfgang Bircher mitveranstaltet hat und bei dem er auch einen Vortrag gehalten hat. Und wir haben damals ich habe damals eigentlich schon den Plan gefasst, mit ihm einmal in einer unverbindlichen, überblicksartigen Form über das Thema zu sprechen. Ich möchte mir erlauben, ganz kurz selber die ersten einleitenden Worte zur Sache zu sagen. Es ist sehr wichtig, einmal zu sehen, dass Technik für die Philosophie natürlich nicht nur als eigenständiges Phänomen ein Thema ist. Es gibt ja dann auch in einer bestimmten Zeit sowas wie eine Philosophie der Technik, sondern das Interesse der Philosophie am Technischen natürlich auch sehr, sehr viel mit den Wechselbeziehungen zu tun hat, die es zwischen Technik und zum Beispiel Wissenschaft, zwischen Technik und Kultur, Technik und Kunst gibt. Ich denke, wir werden keine Vollständigkeit in der Darstellung dieser ganzen Verflechtungen anstreben. Mir scheint noch etwas anderes wichtig, dass auch wenn man das Technische als solches in den Blick nimmt, dass noch immer unter verschiedenen, sagen wir mal, Schlüsselbegriffen verschiedene Gestalten annimmt. Zum Beispiel, wenn man so einen Begriff, wenn man das Technische von so einem Begriff aufrollt wie den Begriff des Werkzeugs, dann kommt man zu anderen Schwerpunkten und Perspektiven, als wenn man den Begriff oder wenn man gewisse Vorstellungen an einer Technik im menschlichen Verhalten zum Ausgangspunkt nimmt, also das, was man zum Beispiel eine technisch hochentwickelte Fertigkeit oder eben Skill nennt. Und vielleicht wieder zu anderen Resultaten und Einsichten wird man kommen, wenn man die Technik von Anfang an mit dem Begriff der Maschine oder so verknüpft. Ich denke, wir werden uns ein bisschen über Zusammenhänge in diesem Bereich unterhalten und dann, glaube ich, kann ich ankündigen, dass du noch speziell was zu einer Sache sagen wirst, die ein bisschen ausgesuchter ist, aber ganz, ganz faszinierend und uns vor allem über die neuere Technikgeschichte viel lernen kann, über die technische Zeichnung als solche.
Ja, gut, wenn man die technische Zeichnung jetzt etwas nach hinten verschieben, nur ankündigen und sagen, sie ist die Sprache des Ingenieurs, dann bewegen wir uns in einem Feld der Neuzeit, die Geburt des Ingenieurs im 17., eher dem späten 17. Jahrhundert, war wesentlich auf dem Terrain des Krieges. Der Ingenieur dieser Zeit ist jener, der die Festungsbauten macht und der die Belagerungen durchführt. Das ist mal so als Anknüpfungspunkt, dass es einen Agenten gibt der Neuzeit, den wir sehr stark mit Technik verbinden.
Es gibt ja, wenn man das kontrastiert, es gibt ja natürlich in der Antike Technik. Technik ist ein Begriff, der uns mehr oder weniger alle kulturellen Formationen aufschließen kann. Und man kann sagen, lange Zeit, also von der Antike bis in die frühe Neuzeit, gibt es eine besonders enge Verbindung der Technik mit dem Theater, mit dem Krieg. Also da gibt es sozusagen Wechsel im paradigmatischen Hintergrund ein bisschen.
Wenn man das auf die Antike bezieht und die Automatenbauer etwa Heron von Alexandria hernimmt, dann hat man diese zweifache Wurzel, einerseits Kriegsmaschinen bauen, das ist bei Heron sogar ausdrücklich über die Moral gestellt. Mit den Kriegsmaschinen verteidigt man die Stadt nicht mit der Moral. Und zum anderen die Theatermaschinen. Das sind dann Tempelmaschinen, da ist ein bisschen dieses Wundergläubige der Technik. Der Automat, wenn man das Opferfeuer anzündet, gehen dann nach einer gewissen Zeit automatisch die Tempeltüren auf. Das ist also eine unterirdische Hebelkonstruktion, wo Wasser verdampft, Gleichgewichte sich verändern und dann öffnen sie die Türen und das Volk ist hingerissen. Ne? Das ist sozusagen das Simulacrum und diese trugbildnerische Technik. Aber die hat in beiden Fällen nicht mit dem zu tun, was wir heute unter Technik verstehen, die so sehr stark Produktionstechnik ist. Unsere Zivilisation, also diese in unserer historischen Etappe, beruht darauf und setzt da so die Maschine im Wesentlichen ein, dass wir mit technischen Mitteln produzieren, und zwar produzieren im weitesten Sinne. Wir produzieren auch Erkenntnisse mit technischen Mitteln. Und das war das Interesse, speziell dieses, war das Interesse dieses Symposiums, das auch unter dem Titel Erkenntnisformen zu stellen wäre. Inwiefern ist nun die Technik als Ausprägung einer Erkenntnisform relevant für das Gesamt der technisch-naturwissenschaftlich-kulturellen Erkenntnisproduktion und welche Mittel benutzt sie? Und eine davon, und ein ganz wesentliches Mittel, ist die Zeichnung für die Technik.
Also du warst dabei, ein bisschen jetzt in einer Charakterisierung dieser tragenden Figur des Ingenieurs, nicht? Vor allem im 18. Jahrhundert, sozusagen die Mannigfaltigkeit dieser Erkenntnisproduktivität der Technik zu skizzieren. Willst du da noch ein bisschen?
Naja, was man sagen kann, wenn du das Werkzeug, das so ein typisches Instrument des Handwerks ist, von dem Technischen abgrenzen möchtest, dann kann man einfach sagen, der Ingenieur in unserem modernen Verständnis produziert keine Maschinen, er produziert Papiermaschinen. Die Tätigkeit des Ingenieurs hört mit der Zeichnung auf. Ab dann geht die Zeichnung in die Werkstätte, dort kommt dann das Handwerkliche, das eigentliche Realisieren der Maschine. Aber das ist das Uninteressante. Das wäre sozusagen jetzt das Interface zwischen dem Konstruktionsbüro und der Werkstätte, ist die Zeichnung, die für sich selbst sprechen muss. Sie muss eben so technifiziert sein, dass sie das kann, dass sie diese Befehle gleichsam in die Werkstätte weitergibt, das und das Ding zu realisieren. Wenn wir jetzt auf diese Sprache des Ingenieurs näher abzielen und das vorwegnehmen, was man damit der
technischen Zeichnung... Darf ich dir nochmal kurz unterbrechen? Ja. Mir fällt was ein. Also wenn du sagst, diese Zeichnung, ich meine, in dem Fall, so wie du das jetzt ausgedrückt hast, denkt man ja sofort an die Maschine. Man denkt ja sofort an den Bauplan der Maschine. Ist es tatsächlich so in dieser historischen Entwicklung, dass diese Konstellation von Ingenieurzeichnung Werkstatt sozusagen auf den Zweck oder Telos des Maschinenbaus abgestellt ist, oder kommen da noch andere Anwendungsfelder in Frage?
Da kommen eine ganze Menge Anwendungsfelder in Frage. Wenn wir jetzt die Figur des Ingenieurs auf die Renaissance rückbeziehen und diesen Künstler, Techniker, prototypisch in Leonardo oder Brunelleschi oder Alberti oder andere Figuren sehen, dann haben wir nicht nur, wie im Fall von Leonardo, bestimmte Maschinen, die er sich ausgedacht hat und natürlich, um sie anderen zu erklären, perspektivisch gezeichnet hat oder mit der sogenannten Explosionszeichnung, die er erfunden hat, wo so Getriebeformen auseinandergelegt sind, sodass man weiß, was da in einem Getriebe wie zusammenhängt, sondern es ist ganz wesentlich zunächst mal die Zeichnung selbst zu technifizieren. Und das, obwohl es dann später nicht die Form ist, wie technische Zeichnungen erscheinen, war die Erfindung der Zentralperspektive. Ich würde meinen, dass die Erfindung der Zentralperspektive in der Renaissance, jetzt mal abgesehen von den antiken Vorläufern, die Panofsky da behandelt hat, eine Verknüpfung von Technik und Zeichnung ist, die ja das Organische in gewisser Weise reduktiv einbezieht, was ein ganz typischer Zug ist, man muss ja einäugig sein bei der Zentralperspektive. Also man hat eine Situation, die nicht von Natur aus gegeben ist. Brunelleschi hat diese Maschine, wie die Zentralperspektive funktioniert, konstruiert Und das ist eben durch ein Bild auf einen Spiegel durchsehen und das Bild mit einem Auge wahrnehmen, und dann ist es das täuschende perspektivische Bild, das wir von der Zentralperspektive immer verlangen.
Also bei dieser ersten sozusagen konkreten Stelle, wo man wirklich was in der Hand hat, machen wir vielleicht mal eine erste kleine Unterbrechung auch. Wir hören uns ein Stück Musik an, von dem du vielleicht sagen kannst, was das ist.
Ja, die Absicht dieses Stückes ist, einzuführen in das, was man akusmatische Musik nennt, nämlich im Wesentlichen computergenerierte elektronische Musik, die sich nun nicht mehr der Formansprache der traditionellen Musik bedient, sondern Geräusche aufnimmt, transformiert und nach bestimmten Transformationsregeln das hörbar macht, was gleichsam von Natur aus gegeben ist, aber so nicht hörbar ist. Und das erste Stück ist eben For Beginners von Ambrose Field, eine kleine Einführung in elektronische Musik.
Nachdem wir jetzt ein Stück Musik gehört haben, dessen Intention du ja so beschrieben hast, dass die Analogie mit dem, worüber wir uns da in Bezug auf die technische Zeichnung unterhalten, auf der Hand liegt, kehren wir wieder zu diesem Punkt zurück. Also mir erscheint eben ganz, ganz wichtig, dass du gesagt hast, die technische Zeichnung ist eben nicht einfach ein Herübernehmen der Zeichnung in einen Bereich des Technischen, also vom Künstlerischen oder so in das Technische, sondern die technische Zeichnung ist wirklich eine eigene Entwicklung, was nicht heißt, dass sie nicht im Zusammenhang mit einer Entwicklung der Zeichnung, zum Beispiel in der Kunst der Malerei, stünde, also paradigmatischerweise bei Alberti und Brunelleschi. Also ich weiß nicht, ob du dazu jetzt noch was sagen willst, aber ich glaube, ich erinnere mich aus deinem Vortrag da im Jänner, dass eben die wirklich spannenden Phasen in dieser Geschichte eigentlich im 19. Jahrhundert dann liegen.
Ja, was die engere technische Zeichnung betrifft. Was mir an diesem Aspekt so wichtig ist, jetzt mal abgesehen von den ganzen kunsthistorischen Implikationen, die diese Erfindung der Zentralperspektive hat, ist das Element der Konstruktion, das da zum ersten Mal als methodisches Prinzip reflektiert wird. Ich kann es auch zurückbeziehen auf mein Interesse bezogen auf Technik und das, was Sprache des Ingenieurs ist, weil gerade diese am Anfang angezogene Kriegsbeschäftigung des Ingenieurs einen zu einem Element, einem sprachlichen Element bringt, das wesentlich für Technik ist, und das ist der Befehl. Bei Wittgenstein etwa taucht es explizit so auf, in der philosophischen Grammatik hat man diese Stelle, wo Wittgenstein darüber reflektiert, was wäre denn eine Sprache zu erfinden, die nur aus Befehlen bestünde, also tu dies, tu jenes, bring diese berühmten 5 Platten dorthin etc. Und er sagt, das wäre analog dem Konstruieren einer Maschine. Jetzt mal abgesehen davon, dass Wittgenstein was unterdrückt, nämlich das eigentliche Funktionieren des Befehls als Appell an den anderen, der verstanden werden muss, der befolgt werden muss, das ganze Szenario lasst er einfach aus. Der Knecht, der da seine Platten durch die Gegend schleppt, ist völlig stumm und wie ein Automat und reagiert überhaupt nicht. Trotzdem aber kann man sich leicht vorstellen, dass jede technische Konstruktion in gewisser Weise der Befehl des Konstrukteurs an den Benutzer ist, geht damit so und so um. Das wird expliziert in der Gebrauchsanweisung, insofern es halt das sachgerechte Umgehen mit dem Gerät beschreibt, versehen oft mit der Drohung, wenn Sie dies oder jenes machen, dann ist entweder das Gerät kaputt oder Sie sind kaputt oder der berühmte Unfall passiert. Was ist der Unfall? Der Unfall ist das Entweichen der Maschine aus der Ordnung des Befehls. Sie wird zu einem reinen Naturding. Weil wenn wir, wie es immer so schön heißt, in den Unfallberichten die Herrschaft über irgendwas verlieren, vorzüglich das Auto, dann bedeutet ja das nicht, dass das Auto ein mystischer Gegenstand wird, der dann durch die Gegend tobt, sondern entsprechend seinem Impuls, seinem Energieimpuls, seiner Fortrichtung etc. wird es zu einem physikalischen Gegenstand und reagiert wie ein physikalischer Gegenstand. Das bedeutet aber, es ist kein technisches Ding mehr, sondern wird zu einem Naturgegenstand, der halt zwar künstlich gefertigt ist, aber eben nicht mehr der vorgesehenen Bahn entspricht. Das heißt, das Ding als Medium entzieht sich der Kommunikation zwischen Ingenieur und dem, der es benutzt. Das bringt dann zurück dazu, wie schaut denn der Prozess der Konstruktion überhaupt aus und was ist da die Befehlsordnung? Also was wäre in dem schon erwähnten Interface zwischen der Werkstätte, also dem Auftrag, produziere dieses so und so und so, wie ich dir da vorschreibe.
Also wenn ich das richtig sozusagen erahne, dann ist es schon ein gewaltiger Unterschied zwischen der Gebrauchsanleitung für den Konsumenten, die in dem Packerl dann dabei liegt, und der technischen Zeitung, die an den Hersteller geht, vom Ingenieur. Wo ist da der...
Naja, darin liegt dann die ganze Standardisierung und Technifizierung der Zeichnung selbst, dass sowas möglich wird. Wenn wir in die Renaissance zurückgehen, uns die Leonardo-Maschinen anschauen und auch dann die folgenden Jahrhunderte die Maschinenbücher, wie sie im Barock ja immer wieder typisch bestimmte Maschinenarten, also Hebewerke, Wassermaschinen,
hydraulische,
zum Ausbau von Bergwerken etc. umfasst haben, dann sind es eigentlich nur solche Anpreisungskataloge der Konstrukteure selbst, so wie Leonardo das halt dann gelegentlich irgendwie an Medici gesagt hat, also wenn du mich anstößt, dann baue ich dir diese und diese und diese Kriegsmaschinen.
Also hat diese Zeichnung, das ist noch Zeichnung eigentlich in einem Sinn, der die Kunst und, und diese technischen Bereiche gleicherweise abdeckt.
Ja.
Gib einen Eindruck davon, wie das ausschaut.
Genau. Ja. Es werden zwar schon bestimmte Elemente entwickelt, die dann später aufgenommen werden, etwa der Schnitt durch eine Maschine durch, was ja auch nicht so zu sehen ist, aber was einen gewissen Einblick in das Innere der Maschine gibt. Wirklich mit der konstruktiven Zeichnung sind im Wesentlichen dann im 18. Jahrhundert die Ingenieure gar nicht jetzt auf der Konstruktion der Maschinen bezogen, sondern auf der Konstruktion des Territoriums, was Ingenieure zunächst machen im zivilen Beruf. Und das ist jetzt bezogen auf das klassische Land der Ingenieurskunst, nämlich Frankreich. Das ist Brücken bauen und Straßen bauen. Das heißt aber zunächst einmal die Landschaft kartografisch aufnehmen. Und das ist schon ein konstruktives oder rekonstruktives Verfahren, wie eine natürliche Landschaft, die man halt als so und so als Panorama erscheint, umgesetzt wird in das, was wir einen Plan nennen, was ein Grundriss ist, der allerdings von einer Perspektive aus gezeichnet wird, die wir realerweise nicht einnehmen können. Die könnten wir nur einnehmen, hätten wir schon in dieser Zeit ein Flugzeug. Aber kein Mensch zeichnet der Landkarten vom Flugzeug aus, sondern das ist eben dann das technische Verfahren der Trigonometrie, das dann erlaubt, eine Landschaft nachzukonstruieren, aber so nachzukonstruieren, dass wir das Schema der Landschaft sehen. Das ist keine Illustration, das ist keine Vedute oder so irgendwas, sondern das ist eine handhabbare Zeichnung, die sich selektiert auf weniges und wo die Zeichnung übergeht in das Zeichen. Das heißt, dass wir dann bestimmte Symbole einsetzen in die Zeichnung, wo etwa Haus, Brücke oder dergleichen, aber natürlich nicht mehr die Brücke, die jetzt konkret dort steht, illustrativ in die Landkarte einzeichnen. Und das ist ein Verfahren, das in der Zeichnung selbst das Technische als Reduktives, als das Zeichenhafte der Zeichnung, das heißt als Verständigungsprozess klar macht. wir sollen nicht wieder was sehen, was uns illustrativ in der Natur begegnet, sondern wir verständigen uns sprachlich über die Zeichnung miteinander.
Also wenn jemand jetzt sagen würde, naja, gut und schön, aber trotzdem ist es ja so, dass ich durch die Landkarte sehe, wie es da ausschaut, nur halt auf eine andere Art sehe, wie es da ausschaut, dann könnte man dem entgegenhalten, nein, das ist ein Irrtum. Das Wichtige an der Landkarte ist nicht, dass du siehst, wie es dort ausschaut, also dass es zum Beispiel dort hügelig ist oder völlig flach oder so, sondern das Wesentliche ist, dass du deine Wege findest. Wäre das vielleicht, dass du weißt, wie du deinen Weg findest. Und dass einen Weg finden ist etwas, was funktionieren kann, wenn die Zeichen entsprechend verstanden werden, auch ohne dass man zur Kenntnis nimmt, ob es da jetzt grün ist oder das Meer rauscht und solche Sachen.
Naja, was unsere modernen, also trigonometrischen Karten betrifft, sollen die Topologie, also die Relationen der Raumpunkte zueinander, wirklich abbilden, maßstabsgetreu, wie das so schön heißt. Ne? Wenn man sich die römischen Karten etwa der Poststraßen anschaut, dann haben die ein völlig anderes Interesse, die sind aufgeringelt wie ein Bandelwurm und geben nur die Entfernungen zu den Relaisstationen, wo man die Pferde wechseln kann, an. Also das ist keine Landkarten, die jetzt das Land abbildet, sondern das geht nur die Straße entlang und sagt, so weit ist es von einer Station zur nächsten. Das ist eine andere Darstellungsform.
Also jetzt haben wir eine sehr interessante Sache, dass du sagst, die technische Zeichnung wird in diesem Prozess, wo sie sozusagen als Konstruktive sich konstituiert, wird sie sozusagen zu einem Zeichen oder zu einer Art von Zeichen. Ja. Unterschieden von dem sprachlichen Zeichen oder mit welchen besonderen Merkmalen? Welche besondere Art von Zeichen ist eine Zeichnung, wenn sie überhaupt ein Zeichen ist? Weil es gibt ja viele Zeichner, die keine Zeichen sind, sondern nur Ausdruck irgendeines kreativen Impulses oder sowas. Mhm.
Also was die Zeichnung vom Diskurs oder von der Rede unterscheidet, ist ein einfaches Element, das allerdings dann schwer zu bestimmen ist, nämlich dass wir über die Zeichnung was gleichzeitig erfassen, was die Rede ihnen nacheinander entwirft. Also wir können natürlich eine Maschine jetzt, wenn wir das hernehmen als technisches Artefakt, beschreiben, rednerisch beschreiben. Wir können links unten anfangen und halt nach irgendwelchen Kriterien einen Durchlauf machen. Die Frage ist dann, ob die Rede so bildhaft, was sie immer beansprucht hat, aber nie einlösen konnte, so bildhaft ist, dass wirklich in allen akkurat dieses Bild der Maschine entsteht, wenn man es nur nicht gesehen hat. Ne? Wenn man weiß, wie ein Auto ausschaut, dann ist es keine große Kunst, ein Auto zu beschreiben, weil eh jeder schon das Bild vor Augen hat. Aber die Technik soll ja Gegenstände produzieren, die es noch nicht gibt, die man daher noch nie gesehen hat. Daher brauche ich dieses Konstruktive in der Zeichnung, um das Gesamte, um das Ensemble einzusehen. Und das kann ein Diskurs, also kann eine Sprache, eine symbolische Sprache der Rede oder der Schrift unmöglich leisten. So wird ja die Zeichnung in den Wissenschaften und in den Kunstformen der Wissenschaften wie der Medizin benutzt. Es geht eben darum, sehen zu lernen über Zeichnung, weil die Zeichnung, anders als die Fotografie, was heraushebt und schon semantische Differenzen einbaut in das, was zu sehen ist.
Machen wir wieder eine kleine Pause. Ja. Wir haben ein weiteres Stück Musik, das du mitgebracht hast, eines von zwei, die ein bisschen zusammengehören.
Ja, und zwar ist es von jemandem, der auch bei diesem Symposium teilgenommen hat, das im Jänner dieses Jahres stattgefunden hat, nämlich Katharina Clement. Und sie hat ein Projekt namens Beton für das offene Kulturhaus in Linz realisiert, wo Geräusche aufgenommen werden, die bei der Bearbeitung von Beton entstehen, also Bohren, Sägen, Abschleifen etc. Und diese werden dann in der Ordnung transformiert und man kann buchstäblich das Beton nicht mehr hören. Und das macht das Interessante dieses und des folgenden Musikstückes aus. Thank you. Thank you.